Es ist ein Tag im Jahr 2021. Covid-Zeit, mitten in der Pandemie. Rita und Jana sitzen jeweils bei sich zu Hause vor ihrem Laptop. Sie sind nervös, denn sie werden gleich den bedeutendsten Zoom-Call ihres Lebens haben mit Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz. Rita und Jana haben nämlich vor ein paar Monaten etwas gestartet, das innerhalb kürzester Zeit riesige Wellen geschlagen hat. Sie haben eine NGO gegründet. Die Nichtregierungsorganisation heißt Better Birth Control. Sie wollen sich für gleichberechtigte Verhütung einsetzen, und zwar politisch, Lobbyarbeit. Das hat damals so eingeschlagen, Interviews, TED-Talks und eine Petition, die ruckzuck 130.000 Menschen unterschrieben haben. Jetzt sitzen die beiden vor ihren Laptops mit Adrenalin im Blut und leicht schwitzigen Händen. Sie warten nicht allein in diesem Call. Es gibt noch andere Kacheln. Personen von anderen Frauenrechtsorganisationen sind auch dabei. Sie wollen mit Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz über frauenpolitische Themen sprechen. Und dann ist es soweit. Olaf Scholz himself ploppt in einer Kachel auf dem Bildschirm. Er möchte zuhören, was die VertreterInnen der Organisation zu sagen haben. Ein paar Monate später. Der Wahlkampf ist vorbei. Deutschland hat die Ampelregierung und der Koalitionsvertrag ist gerade jetzt veröffentlicht worden. Hat sich die ganze Arbeit der Frauen gelohnt? Steht da was drin, um der gleichberechtigten Verhütung ein Stück näher zu kommen? Da klingelt Ritas Handy. Sie nimmt ab und am anderen Ende der Leitung eine aufgewühlte und etwas verheulte Jana.
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von PULS.
Mit Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl.
Und mit diesem Cliffhanger begrüßen wir euch sehr herzlich zu einer neuen Folge, liebe Hosis. Schön, dass ihr da seid. Hallo in die Runde.
Hallo, liebe Hosis, auch von mir. Und der Cliffhanger, der war fies. Aber es ist eine super spannende Geschichte. Wir können aber versprechen, liebe Hosis, wir werden alle heute herausfinden, wie diese Geschichte ausgeht. Denn sie ist hier, in echt. Rita Malio, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Aus Berlin hierher gefahren.
Du hast den Verein Better Birth Control zusammen mit deiner Freundin Jana gegründet. Und ihr engagiert euch kurzum für gleichberechtigte Verhütung. Heute geht es um die Frage, die uns alle, viele Hosis, mich und vor allem viele Typen beschäftigt. Wird es bald die Pille für den Mann geben?
Das beschäftigt die Medien vor allem und ich glaube auch die Leute seit Jahrzehnten auf jeden Fall.
Und mich privat.
Ja, voll. Also mich auch schon so lange. Aber bevor wir darüber sprechen, fangen wir so mal von vorne an. Wie kam es dazu, dass ihr Better Birth Control gegründet habt?
Es war eine Schnapsidee, literally. Jana und ich waren in Brüssel, haben dort gearbeitet im Europäischen Parlament. Und mit uns waren auch noch andere Praktikantinnen und Praktikanten. Und das Spannende war, wir haben alle für unterschiedliche Parteien gearbeitet. Also für unterschiedliche Abgeordnete im Parlament. Und wir saßen zusammen und waren so, boah, Verhütung ist so dermaßen schlecht. Mir geht's schlecht wegen der Pille. Ich habe starke Nebenwirkungen. Die Männer haben sich beschwert. Hey, wir können euch gar nicht unterstützen, wenn es um Verhütung geht. Und dann kam Jana die Idee, hey, wir sitzen doch hier alle an einem Tisch aus unterschiedlichen Parteien und sind der gleichen Meinung. Und das ist politisch ja nicht immer ganz so einfach, aber bei diesem Thema schon. Und deswegen dachten wir uns, hey, lasst uns das doch vielleicht politisch einmal angehen.
Und dann habt ihr dabei Schnaps in irgendeinem, wo wart ihr da, in einem Hotel oder?
In einer Bar. Also einer Bar. Es war wirklich Afterwork, hatten ein paar Weine bestellt und hatten über dieses Thema geredet, weil ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Thema, was oft bei jungen Menschen irgendwie abends, vielleicht wenn man zusammensitzt, irgendwann mal aufkommt.
Total, ja.
Und bei uns eben auch. Es ging einfach nur darum, wie verhütet ihr eigentlich?
Also was so aus einem normalen Gespräch wurde eine komplette Agenda quasi sozusagen.
Ja,
voll
so ein
cool.
Bisschen, ja.
Ich frage mich ja so ein bisschen, weißt du, ein Beispiel aus dem Alltag, ne? Wenn ich durch den Supermarkt gehe, meines Vertrauens. Es gibt eine Trilliarde Müsli-Sorten, keine Ahnung. Der Mensch fliegt zum Mond jetzt wieder mit Artemis und wir haben die Atombombe erfunden, aber es gibt so begrenzte Möglichkeiten, was Verhütungen angeht.
Ja.
Oder was Verhütungen angeht. Und ich denke mir sogar, aus männlicher Perspektive hast du eigentlich faktisch zwei Möglichkeiten, oder? Das ist einmal Schnippschnapp, die Vasektomie. Und das andere ist das klassische Kondom. Aber warum gibt es denn überhaupt so wenige Möglichkeiten für den Mann? Was steckt da dahinter?
Ich würde behaupten, das ist so ein komplexes Zusammenspiel von ganz vielen Sachen. Also wenn man sich einmal die Geschichte der Verhütung anguckt, dann wurde schon extrem lange an Verhütungsmethoden für Männer geforscht. Also da waren Menschen dran und wollten das unbedingt auf den Markt bringen. Aber wenn man sich einmal die Wirtschaftlichkeit anschaut, dann ist natürlich die Pharmaindustrie ein großer Player, der Verhütungsmittel für Männer auf den Markt bringen könnte. Die haben aber nicht ganz so dieses wirtschaftliche Interesse daran. Also wir haben einmal die Wirtschaft. Dann haben wir einmal das Politische. Also wir sind der Meinung, Verhütung ist politisch. Und wenn wir uns den Bundestag anschauen, dann waren in den letzten Jahrzehnten vor allem alte Männer an der Macht. Und die haben natürlich nicht darüber nachgedacht, über Verhütung, weil sie einfach nicht interessiert hat. Es war ja auch ein Privileg, sich damit nicht beschäftigen zu müssen. Mhm. Und damit komme ich zum dritten Punkt, also auch so soziokulturell und Geschlechternormen. Also letztlich war es eben so, dass Frauen Care-Arbeit leisten, dass Frauen sich um die Familie kümmern, dass Frauen gebären. Also all das wurde eben der Frau zugeschrieben und dementsprechend hatten Männer eben, waren sie fein raus.
So Sektion weiblich, not my problem.
Genau, und Sektion Familie, Geburt, Kinder, das ist alles bei der Frau. Mhm. Und ich glaube, dieses komplexe Zusammenspiel führt letztlich dazu, dass einfach Verhütungsmittel für Männer sehr depriorisiert wurden in den letzten Jahrzehnten.
Und wenn du sagst, da kommen wir später auch noch mehr dazu, aber wenn du schon sagst, man forscht daran schon so lange, was passiert mit diesen Forschungen?
Tatsächlich stecken sie noch in den Laboren. Also es gibt wirklich viele Forschende, die bis zum Lebensende daran geforscht haben oder sogar noch forschen. Aber sie bleiben entweder stecken, einfach weil es keine Finanzierung gibt, oder sie müssen damit aufhören und fokussieren sich eben auf andere reproduktive Themen, also beispielsweise Infertilität oder Kinderwunsch oder Sonstiges.
Also ich finde es so spannend zu hören, dass es Menschen gibt, die daran forschen und vielleicht coole Ideen haben und dass sie einfach nicht an die Oberfläche kommen, weil es da einfach nicht so das allgemeine Interesse dafür gibt oder keine, ja, Lobbyarbeit. Und das wollt ihr ändern mit eurem Verein, dafür setzt ihr euch ein. Wie genau sieht eure Arbeit aus? Also spaziert ihr da einfach in den Bundestag und stellt da eine Flipchart auf oder klopft am Zimmer von Friedrich Merz und gibt dem einen Talk oder wie sieht es aus?
Unsere Arbeit sieht tagtäglich sehr unterschiedlich aus. Also ganz am Anfang, als wir gestartet haben, haben wir natürlich uns erstmal überlegt, okay, was sind überhaupt unsere Forderungen und was ist vielleicht auch realistisch umzusetzen und was braucht es vielleicht auch von der Politik? Das haben wir alles zusammengeschrieben, haben das auch in schöne Präsentation gepackt, in ein schönes Paper und dann haben wir geschaut, okay, wer sitzt überhaupt im Bundestag? Wen können wir da ansprechen? Wer ist auch für diese Themen verantwortlich? Weil es gibt ja ganz viele Ausschüsse, zum Beispiel den Gesundheitsausschuss, der dann natürlich auch für diese Themen zuständig ist. Also haben wir da dann geschaut, Kontakte geknüpft, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, geschaut, okay, wer möchte vielleicht auch mit uns sprechen? Super viele E-Mails rausgeschickt, auch E-Mails an Ministerien rausgeschickt, also zum Beispiel das Gesundheitsministerium oder auch das Familienministerium, weil es ja auch um Gleichberechtigung geht und geschaut, okay, wer hat überhaupt Interesse daran, mit uns zu sprechen? Und dann nach gewissen Zu- oder auch Absagen, aber meistens Zusagen, sind wir dann in den Bundestag zum Beispiel gegangen und haben mit diesen Leuten gesprochen und ihnen erklärt, warum wir das wichtig finden. Und ganz viele haben uns zugehört und waren unserer Meinung und meinten, wir unterstützen euch da, wir finden das extrem wichtig und ich tue mit meinem Mandat im Bundestag das, um euch zu unterstützen.
Mega cool.
Total cool. Auf eurer Homepage sieht man ja auch so eine Unterschriften-Famous Wall, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man da nachliest, wer da alles dabei ist.
Ja, und es war ein breites Bündnis. Also es waren extrem viele, vor allem junge Politikerinnen und Politiker aus unterschiedlichsten Parteien, aber auch eben Personen des öffentlichen Lebens, weil es eben so ein allumfassendes Thema ist und einfach jede Person eigentlich im Leben einmal mindestens beschäftigt. Mhm.
Jetzt ist das Wort Forderung gefallen. Was waren denn konkret eure Forderungen an diese PolitikerInnen?
Also die stehen auch immer noch. Und zwar die größte Forderung ist eigentlich gleichberechtigt verhüten. Also dass wirklich jeder Mensch die Möglichkeit hat, zu verhüten, selbstbestimmt zu verhüten und die Mittel dafür eben auch zu haben. Die zweite Forderung wäre, dass Verhütung kostenlos wird. Also wir finden, dass Verhütung extrem viel Geld kostet. Gute Verhütung sollte nicht am Geldbeutel scheitern. Ja. Deswegen, das ist unsere zweite große Forderung. Drittens wollen wir, dass auch die Aufklärung verbessert wird. Also dass junge Menschen vor allem wissen, was gibt es überhaupt und was schützt mich richtig. Also das muss auf jeden Fall verbessert werden. Und viertens, dass auch geforscht wird. Also dass die Verhütungsmittel, die jetzt in den Laboren liegen, weiter erforscht werden und dann letztlich auch auf den Markt kommen.
Seid ihr damit allein oder habt ihr irgendwie Konkurrenz oder steht dann neben eurer Flipchart oder neben eurer PowerPoint-Präsentation so die Pillenlobby und zieht euch den Stecker?
Sorry für dieses Bild. Ich würde sagen, dass das vielleicht keine Konkurrenz ist, sondern eher Allies, zum Beispiel Pro Familia. Die sind ganz groß deutschlandweit aktiv, machen ja super viel auch Beratung und Aufklärung. Und zum Beispiel mit denen haben wir dann auch die Forderung nach kostenloser Verhütung vor allem letztes Jahr sehr gepusht. Also da würde ich sagen, wir stehen gar nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen unsere Arbeit sehr. Und dann gibt es aber natürlich vielleicht auch Menschen, die kritisch auf uns gucken, beispielsweise die Pharma, weil sie jetzt natürlich auch ein bisschen einen Gegenwind bekommt.
So, hey, wir wollen ein breiteres Angebot. So, ruht euch nicht auf euren Pillenerfolg aus, sondern...
Genau, und wir kritisieren sie ja auch irgendwo. Und wir sind in einem demokratischen Land, da braucht man Austausch, Kritik, Diskurs. Aber wahrscheinlich hat denen das vielleicht hier und da auch mal nicht gepasst, was wir gesagt haben. Und dass wir dann eben auch so groß geworden sind, gerade in der politischen Landschaft.
Warum brauchen wir denn im Jahr 2026 eine Lobby für gleichberechtigte Verhütung?
Weil wir jahrzehntelang darauf warten, dass noch weitere Optionen wirklich auf den Markt kommen. Also gerade für Männer, aber wenn wir ehrlich sind, auch für Frauen.
Ja.
Also wir haben zwar extrem viele Methoden für Frauen, aber wenn wir uns einmal Verhütung anschauen, dann ist sie relativ schlecht. Also es gibt super viele Nebenwirkungen. Frauen wissen teilweise nicht mehr richtig, wie sie verhüten sollen oder sind sehr, sehr frustriert darüber. Und Männer haben eben gar nicht die Chance, selbstbestimmt zu verhüten, vielleicht auch die Partnerin oder Partner zu unterstützen. Und dementsprechend haben wir gesagt, hey, wir wollen die Stimme sein, die darauf aufmerksam macht, hey, hier ist seit Jahrzehnten nichts passiert. Und ich würde auch noch sagen, die Forschenden, also gerade die, die in den Laboren sitzen, die sind extrem happy, dass es uns gibt, weil die halt so sagen, boah, also, ihr geht da jetzt raus, was wir irgendwie jahrzehntelang nicht geschafft haben, weil wir halt anders
busy
waren.
Weil die halt forschen, die sind halt Forschende und machen keine politische Arbeit, ja.
Genau, und auch so ein bisschen nerdy und die
waren
einfach so.
Stell ich mir auch vor.
Ja, und die waren so, danke, dass ihr das macht und für uns irgendwie dort lobbyiert am Ende des Tages, ja.
Jetzt hast du gerade lobbyiert gesagt, also euer Verein macht Lobbyarbeit, das muss man so sagen, bei der Birth Control setzt sich, Achtung, unterstrichen politisch dafür ein, dass es gleichberechtigte Verhütung geben soll, dass es erforscht und finanziert werden soll, wie das erforscht und wie das finanziert werden soll. Das heißt also, ihr agiert in einem konkreten politischen Interesse. Und auch wenn ich jetzt und wahrscheinlich Auri auch,
ich auch, ja,
privat, persönlich das sehr gut finden und diese Interessen auch teilen oder eure Thesen auch teilen, als öffentlich-rechtlicher Podcast müssen wir trotzdem fragen, wie finanziert ihr euch?
Wir werden unterstützt von der Male Contraceptive Initiative. Das ist eine Stiftung aus den USA, die sich vor allem für Male Contraceptives, also Verhütungsmittel für Männer, einsetzt. Die machen extrem viel Forschung. Sie sind, ich glaube, der zweitgrößte Geldgeber in den USA und auch weltweit für Verhütungsmittelforschung für Männer. Da haben wir jetzt eine Fördersumme bekommen, die uns ermöglicht, überhaupt so zu arbeiten, wie wir gerade arbeiten. Wir haben 2 Vollzeitkräfte und das wäre gar nicht möglich ohne diese Unterstützung. Ansonsten finanzieren wir uns tatsächlich nur über Spenden oder eben Ehrenamt. Also Jana und ich haben bis letztes Jahr das komplett ehrenamtlich gemacht.
Crazy. Wirklich?
Chapeau.
Das ist krass, weil ich verfolge euch persönlich auf Insta schon seit 5 oder 6 Jahren und das ist krass, dass es alles ehrenamtlich war. Chapeau für die Arbeit.
Wirklich?
Also wirklich, ihr habt da richtig, richtig reingeschäffelt, ey.
Sag mal, gibt es kritisch betrachtet noch eine Nachfrage von mir, wenn ich kurz darf, gibt es irgendwelche Hürden finanziell auch, wo du sagst so, Mensch, fuck, wenn es das und das nicht gäbe, dann würden wir schneller an Geld kommen, so zum Beispiel für unsere Sache.
Ich glaube, es gibt mehrere Hürden. Also ich glaube, dass grundsätzlich die Förderlandschaft für Gemeinnützigkeit natürlich immer weniger Fördertöpfe bekommt. Das sieht man auch jetzt mit gekürzten Fördertöpfen. Mhm. Beispielsweise in Berlin wurden die extrem gekürzt.
Ja.
Und das ist auch für uns eine Herausforderung. Wir haben uns auf viele Förderungen beworben, auch eben nicht aus dem Lobbygedanken, sondern mit dem Aspekt der Aufklärung. Dafür sind wir auch gemeinnützig, weil wir das eben auch tun. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit ist. Vielleicht auch nochmal auf den Begriff Lobby zurückzukommen oder Lobbyarbeit. Das verstehen ja ganz viele Menschen sehr, sehr negativ oder verbinden das mit zum Beispiel der Tabakindustrie,
ja,
oder eben
die Öllobby.
Ja, eben Menschen, die eigentlich eher eine Beeinflussung machen, die vielen nicht gut tut oder die viele nicht gut heißen. Und das kann sein, aber es gibt auch gute Seiten des Lobbyismus. Und es bedeutet halt einfach, dass man beispielsweise in den Bundestag geht oder zu PolitikerInnen und Politikern und dass wir dann einfach beraten, beispielsweise eben zur Verhütung, weil nicht jeder ist Experte oder Expertin auf diesem Gebiet. Und manchmal hilft es dann denen, überhaupt erstmal zu wissen, ah, okay, in
das
Münster, genau, in Münster wird extrem viel dazu geforscht. Das wusste ich gar nicht. Also können die sich dann vielleicht im Nachgang mit Forschenden aus Münster treffen und mal von denen hören, wie es da läuft. Und solche Informationen bieten wir denen dann, wenn sie uns einladen. Und ich würde meine Lanze dafür brechen, dass eben Lobbyismus auch was Gutes haben kann. Genauso wie auch für Naturschutz oder Klimawandel.
Ja.
Da gibt es auch Leute, die was richtig Gutes tun.
Voll, das leuchtet mir auch voll ein. So PolitikerInnen sind nur Menschen und können nicht alles wissen. Und irgendwie funktioniert vielleicht auch so ein bisschen Demokratie, dass jeder so sein Wissen an die Menschen bringt, die irgendwie das Sagen haben. Ab wann wird Lobbyarbeit, würdest du sagen, denn problematisch?
Ich glaube, wenn man es so für die eigenen Interessen nutzt, dass eben auch andere Menschen oder die Gesellschaft Schaden davon trägt. Also jetzt beispielsweise die Tabakindustrie, wenn sie weiter dafür lobbyiert, dass eben junge Menschen sehr leichten Zugang haben zu Zigaretten, dann tut das denen natürlich nicht gut. Und ich finde, da könnte man schon kritisch drüber nachdenken, okay, wie oft sind die beispielsweise im Bundestag und was raten sie den Politikern und Politikerinnen?
Gehe ich mit, ja.
Was habt ihr denn bisher schon erreicht? Flex doch mal ein bisschen. Also, ihr hattet damals einen Zoom-Call mit im Wahlkampf noch dem Bundeskanzlerkandidaten Olaf Scholz. Spoiler, er ist es dann geworden. Wie war das? Wie ist das ausgegangen? Wir wollen es endlich wissen. Rita, hau raus.
Es war super aufregend. Also, wir hatten sowas noch nie, natürlich.
Und wer hatte das?
Ach was, jeden Dienstag einen Kanzler-Call.
Es war ein super cooler Call. Also, wir hatten natürlich ganz wenig Zeit, um unsere Punkte zu machen, weil ganz viele andere, auch wichtige Themen von frauenpolitischen Organisationen da aufgebracht wurden. Aber wir hatten unsere 2-3 Minuten, wo wir pitchen konnten, warum Verhütung wichtig ist im Wahlkampf und auch Teil der nächsten Bundesregierung sein sollte oder die Forderung zumindest dafür. Und Trommelwirbel, es hat geklappt.
Ah!
Ja, also unsere Forderungen waren dann tatsächlich einmal im SPD-Wahlprogramm, aber auch bei der FDP, bei den Linken und bei den Grünen. Und dann, Olaf Scholz war dann ja Kanzler und hat eben auch die Regierung geleitet und im Koalitionsvertrag waren unsere Forderungen auch vorhanden.
Emotionale Nachfrage, was macht das mit einem? Also du und Jana, seid ihr dann zu Hause da gesessen und gesagt, fuck, wir stehen jetzt einfach mit unserer Idee im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, Alter.
Ja.
Schon, oder?
Ja. Es war schon eine krasse Realisierung. Die hat auch ein paar Tage gedauert.
Das muss reinsinken erstmal. Ne?
Genau. Also Jana hat eben ein bisschen verheult angerufen und war so, Rita, guck dir die E-Mail an, was ich dir gerade weitergeleitet habe. Also wir waren beide relativ still danach, weil wir einfach geschockt waren.
Was stand in dieser E-Mail drin? Fand die Idee gut, LG Olaf oder was?
Nee, es war tatsächlich einfach nur der Link zum Koalitionsvertrag.
Ach, cool.
Also solche Verhandlungen gehen dann ganz schnell und dann auch still und heimlich hinter den Kulissen. Und wir haben dann irgendwann nur gesehen, okay, es steht drin.
Es ist ein Absatz. Ich habe den auch vor mir. Den OT-Koalitionsvertrag von der Ampelregierung damals. Und zwar steht da in einem Absatz, wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für Verhütungsmittel für alle Geschlechter anheben. Das ist huge.
Das ist
krass. Das war ein krasser Durchbruch. Und das könnt ihr euch einfach auf die Fahnen schreiben. Das ist schon richtig cool.
Ja.
Kannst du nicht anders sagen. Womit wir ja auch schon beim Thema wären, nämlich Verhütung. Ein paar Optionen gibt es ja schon, vor allem für die Frau, kennen wir. Wer da eine umfassende Übersicht will, liebe Hosis, schaut auf Insta und TikTok vorbei. Da gibt es einen richtig coolen Recap sozusagen mit Rita und noch ganz viele andere Videos, die wir jetzt zu dritt gemacht haben. Schaut da gerne vorbei. In dieser Folge wollen wir uns speziell jetzt auf männliche Verhütung konzentrieren und da mal tiefer reingehen. Was gibt's denn für Männer?
Also zurzeit gibt es tatsächlich nur die Vasektomie. Also
lol.
Das ist relativ langfristig gedacht. Und dann noch das Kondom.
Ich glaube, man kann die Vasektomie auch rückgängig machen lassen, wenn das so stimmt, was ich mal gehört habe.
Ja, aber ich glaube, es sind so 98%. Also diese 2% sind immer noch ein Restrisiko. Und die meisten Urologen und Urologinnen würden es nicht machen, wenn du irgendwie doch noch einen Kinderwunsch hättest. Also
okay,
das
man
ist
muss
so
schon
ein
echt
Ausschlusskriterium.
Okay.
Krass.
Und es ist extrem teuer, es rückgängig zu machen.
Ja?
Ja, also weil so eine Vasektomie kostet ja zwischen 500 und 800 Euro und die Der Rückbau kostet so 4.000.
Was? Lol, krass. Ich fand auch die Aufzählung cool, ne?
Ich habe einen guten Draht zu Nico, der macht mir das günstiger, glaube ich.
Unser Haus- und Hof-Urologe vom Podcast. Frag mal an, wenn du Interesse hast. Ja, die Aufzählung war jetzt extrem kurz. Wir sind nämlich auch schon fertig von den Sachen, die es gerade gibt. Obwohl man sagen muss, Kondom ist halt schon special auch, weil es das einzige Verhütungsmittel ist, das halt auch gegen Geschlechtskrankheiten hilft. Liebe Husis, an der Stelle auch wichtig. Kondom, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ihr so, keine Ahnung, One-Night-Stand habt und so.
Und das Femidom.
Und das Femidom, stimmt. Genau, das Kondom für die Frau quasi. Das stülpt man nicht über den Penis, sondern stülpt in sich rein. Und der äußere Ring ist dann so um den Vagina-Eingang. Genau.
Zu groß ungefähr.
Ja. Hast du es schon mal benutzt?
Ja.
Hat es geklappt?
Ja. Aber es ist ein bisschen so, als hättest du Sex mit einer warmen Mülltüte. Ich mache dir jetzt keinen Joke. Ich habe das mit meiner Ex ausprobiert. Das war ihre Idee. Wir haben das auch öfter gemacht.
Ja.
Gefühlstechnisch geht es besser.
Also ich würde es mir auch nicht zutrauen, irgendwie das zu machen. Ich hätte da viel zu viel Angst, dass das irgendwie so reingebumst wird in mich. Das ist irgendwie also ein kleines Plastikknäuel.
One man's trash is another man's pleasure. Probiert es gerne aus. Ja. Meine Erfahrung war mittelmäßig. Mhm. Aber, also verhütet gut, aber gefühlsmäßig debatable, sag ich mal.
Ja. Was ist dann jetzt so von der männlichen Verhütungsfront, was irgendwie realistisch ist in den nächsten Jahren?
Genau, also ich glaube, dieses Wording, Pille für den Mann, das benutzen wir auch oft. Mhm. Das ist oft ein Synonym für Verhütungsmittel für Männer. Wobei ich sagen muss, dass es tatsächlich vielleicht bald eine Pille für den Mann gäbe.
Was heißt bald?
So 5 bis 8 Jahre, sagt die Gründerin.
Okay.
Ja.
Fad ist immer noch lang, aber es ist wenigstens
aber das
was da.
Ist wirklich das, was am greifbarsten ist. Also 5 bis 8 Jahre müssen wir mindestens noch warten. Also da kommt nichts vorher.
Pille für den Mann vor bemannte Mondlandung, sage ich.
Pille für den Mann vor GTA 6. Aber immerhin spannend, was wäre das denn konkret?
Also die Pille hat den sexy Namen YCT529.
Wow.
Bisher. Ich glaube, das ist der Working Name. Und
ich hoffe, es ist der Working Name.
Fancy Arbeitstitel auf jeden Fall.
Und die Pille blockiert ein Protein, was dann die Spermienbeweglichkeit einschränken soll. Und die funktioniert tatsächlich komplett hormonfrei. Also es wäre eine hormonfreie Pille, die der Mann täglich nimmt. Und tatsächlich sind klinische Studien schon relativ weit. Also jetzt haben sie die Tierversuche abgeschlossen und haben schon die ersten 30 Testpersonen. Und bisher haben sie keine Nebenwirkungen.
Das ist schon ziemlich weit.
Das ist schon ziemlich weit, ja.
Verdammt.
Ich wusste das auch nicht. Das ist eine komplett neue Info.
Vom hormonfrei, ne?
Wie geil ist das? Wie geil klingt das? Etwas, das irgendwie einfach nur die Spermien lahmlegt. Ohne Nebenwirkungen.
Bisher ohne Nebenwirkungen.
Ja. Ich krieg mich nicht mehr. Ich sterb gerade. Das ist so cool.
Okay, Sperma lahmlegen, das klingt jetzt ganz süß, ganz schnuckelig, aber werden die dann einfach die Spermien ausgebremst oder was passiert denn da?
Also das Protein, was blockiert wird, ist letztlich dafür verantwortlich, dass die Spermien richtig gebildet werden. Das bedeutet, dass dann eben wahrscheinlich die Spermien einfach nicht in der Lage wären, eine Eizelle zu befruchten. Also die Produktion wäre schon noch da, aber eben nicht so weit, dass eben die Spermien wirklich eine Eizelle befruchten können. Beispielsweise unter einem Spermiogramm, da sieht man ja die Schwimmer, die perfekt schwimmen. Und manche, die schwimmen dann ja gar nicht oder sind eben sehr lahm. Und solche Wirkungen könnte das dann haben.
Also man macht die Jungs einfach arbeitsunfähig, bevor sie rausgeschickt werden.
Genau. Das ist dann aber auch immer die große Frage, ob das eben reversibel ist. Und genau dafür sind diese klinischen Studien so wichtig. Weil natürlich, wenn das nicht reversibel ist, dann hat das eine extrem große Auswirkung für den Mann und den Kinderwunsch.
Ja.
Dementsprechend wird das eben gerade getestet. Aber die Affen, die in den Tierversuchen da genutzt wurden, die wurden dann auch wieder fruchtbar.
Ah krass, nach Absetzen der Pille, dann nach einer gewissen Zeit.
Genau.
Das klingt, finde ich, ziemlich toll.
Das klingt sehr toll, vor allem, weil Affen sind uns jetzt ziemlich ähnlich. Also ich hoffe mal, das ist das Beste. Also du sagst, in 5 bis 8 Jahren war es, ne?
Genau, das ist optimistisch gedacht.
Dieser Optimismus tut mir gut, weil jetzt mal, um kurz auf den Tisch zu hauen, mich stört das schon, muss ich zugeben. Also aktiv aus meiner Erfahrung oder aus meinen Beziehungen heraus, ich kann mich quasi nicht entscheiden. Ne? Ich habe zwei Möglichkeiten. Vasektomie, haben wir gerade vorhin angesprochen, ist aktuell, stand jetzt keine für mich. Ich habe das Kondom.
And that's it.
Ja, genau, and that's it. Ja. Oder ich kann ins Kloster gehen wahrscheinlich. So, Spaß beiseite. Ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, auch in Beziehungen. Das habe ich gecheckt in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis und auch Studien sagen das. Ich muss kurz spicken, wie die nochmal hieß. Eine Studie aus dem Jahr 2023 aus dem Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. Und da wurde die Bereitschaft von Männern und Frauen befragt, hormonelle Verhütungsmethoden für den Mann in einer Beziehung zu nutzen. 260 Männer wurden gefragt, also so ein bisschen unter 300. Das Ergebnis waren, ungefähr 30% der Männer würden in einer Partnerschaft hormonell verhüten. Was ich super spannend fand, weil auch 44% der befragten Männer würden generell hormonell verhüten, wenn sie mehr darüber wüssten. Also die Bereitschaft ist da, a lack of knowledge, das Wissen müsste her und die Methode müsste da sein. Es müsste einfach ein Angebot da sein, dann würden es die Männer tendenziell auch nutzen.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Pille für den Mann gesprochen, die ich mega spannend finde. Was gibt's sonst noch so in der Pipeline?
Tatsächlich gibt es ein Hydrogel.
Davon habe ich gehört schon mal.
Vasalgel wird das auch oft genannt. Das ist ein Gel, was in die Samenleiter injiziert wird. Dieses Gel ist ein bisschen dicker als Wasser und blockiert dann die Spermien in den Samenleitern. Sprich, das Ejakulat, das besteht ja nicht nur aus Spermien, sondern aus Prostataflüssigkeit und so weiter. Und das Ejakulat wird dann zwar weiter rauskommen, aber ohne die Spermien, die ja die Eizelle befruchten könnten.
Ach, cool, oder?
Wie lange hält so ein Gel dann ungefähr?
Soll so 5 Jahre halten. Also es wäre eine super Möglichkeit. Cool. Und wenn man das rückgängig machen möchte, dann kann man etwas dagegen wieder spritzen, dass es aufgelöst wird.
Ah ja.
Dann geht man zum Urologen und der spritzt dann die Gegenlösung und dann löst sich das wieder auf.
Cool.
Klingt genauso geil wie Pille für den Mann. Jetzt hatten wir das. Was gibt's noch so?
Am weitesten ist tatsächlich ein Hormongel. Also das wäre dann hormonell. Das schmiert man sich auf die Schultern. Die Hormone würden dann durch die Haut aufgenommen werden und dann würde auch damit der Mann unfruchtbar werden.
Für wie lange?
Das ist noch nicht so erforscht. Ich habe dazu tatsächlich auch keine Zeitangabe.
Aber spannend auch, dass man sich das auf die Schultern schmiert. Das ist ja doch ein paar Meter weg.
Ja, aber durch die Haut würde das auf jeden Fall auch aufgenommen werden. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich ähnlich wie auch die Spritzen, die natürlich gespritzt werden, aber ähnliches Konzept, dass das Testosteron dann aufgenommen
Verstehe.
Wird.
Was würdest du sagen, so in Summe, damit wir so einen kleinen Überblick haben, wie viele Projekte, wie viele Ideen sind denn da gerade in der Forschung, in der Mache, wie viele Steine rollen da den Berg runter?
Boah, bestimmt so...
Roundabout.
8, 9.
Wow.
Ja, also es gibt wirklich extrem viele verschiedene. Es gibt auch Methoden, die mit Wärme funktionieren, also thermale Methoden. Aber die sind zum Beispiel noch in den Kinderschuhen. Es gibt ganz viele weite Projekte und sehr viele, die noch am Anfang stehen.
Wenn diese thermale Methode, die haben wir tatsächlich mal getestet, beziehungsweise nicht wir, sondern unser lieber Vorgänger Kevin. Da gibt es eine ganze Podcast-Folge zu. Grüße. Liebe Hosis, wenn ihr hören wollt, wie das für Kevin war, diesen Hodenring auszuprobieren, dann schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr die Folge.
Man munkelt auch, dass dieser Hodenring hier noch 2 Türen weiterhängt. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Du hast jetzt gerade gesagt, so 5 bis 8 Jahre noch die Pille für den Mann mit diesem coolen, unhormonellen Proteinblocksystem, was ich super cool finde. Warum geht's nicht schneller? Woran hapert es da?
Wegen der Sicherheit. Also am Ende des Tages ist es ein Medikament meistens und es muss sicher sein. Es muss festgestellt werden, dass es reversibel ist und dass Menschen dadurch nicht zum Beispiel unfruchtbar werden. Und das braucht Zeit. Klinische Studien brauchen einfach extrem viel Zeit, damit eben ja alle Menschen sicher sein können, dass ihnen das nichts Böses tut. Und ich glaube, davor hat es eben so lange gedauert, weil eben keine Finanzierung da war. Und auch das wird es vielleicht verlangsamen, weil eben die Finanzierung für die Herstellung, um es der breiten Masse wirklich zur Verfügung zu stellen, ich glaube, da fehlt halt einfach
immer noch das Geld.
Ja.
Deswegen ist eure Arbeit auch so krass wichtig, dass ihr da weiter irgendwie Lobbyarbeit betreibt, dass die Leute wissen, es ist uns wichtig und da müssen Gelder in diesen Topf.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und aber auch die Aufklärung darüber. Also, dass überhaupt Männer wissen, hey, da wird dran geforscht, weil ganz viele wissen das eben auch nicht.
Ich nehme das heute mit übrigens. Ja. Ich weiß nicht, wie es den männlichen Hosis geht. Rein in die Kommentare.
Ja, und dass man dann auch sich vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken anfreundet. Hey, wäre das was für mich, was ich gerne nutzen wollen würde? Wie kann ich vielleicht in Zukunft meine Partnerin damit unterstützen oder komplett die
Selbstbestimmt.
Verhütung Ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt nochmal, die Selbstbestimmung. Also, dass selbst wenn du nicht in einer Beziehung bist, dass du heute sagen kannst, hey, ich möchte keine Kinder in den nächsten 5 Jahren zeugen. Ich bin mir sicher, dass ich diese Pille nehme und ich bin allein dafür verantwortlich, dass kein Kind entsteht. Weil das genau das Gleiche machen ja auch Frauen.
Das ist so chillig.
Sie nehmen die Pille.
So ist es. Ich kenne so viele Frauen, die noch nicht mal in einer Beziehung sind und die Pille nehmen, weil sie eben selbstbestimmt sagen, nö, gerade nicht.
Genau. Und ich finde, auch das sollte doch Männern irgendwie gegeben werden, diese Selbstbestimmung.
Ey, das wäre so gut. Weißt du, wer hat es erfunden? Wie heißt denn der Typ? Kannst mir einen Namen geben, dann schreibe ich da mal eine Karte hin.
Es ist tatsächlich eine Frau, yes. Also bei YCT529.
Was?
Natürlich. Was?
Ja.
Geil. Oh mein Gott, die Frauen kümmern sich halt wieder. Oh mein Gott.
Ja.
Wer ist das?
Nadja heißt die und ja, sie ist total toll und wirklich einfach so krass schlau und die arbeitet da wirklich tagtäglich dran.
Warte mal, du hast es kurz gesagt. Rosis, ist euch auch aufgefallen? Du hast es ganz casual gesagt. Nadja jetzt nicht. Doktor, Professor. Kennst du die? Persönlich?
Ja, tatsächlich haben wir uns jetzt schon öfter gesehen und sie erzählt uns jedes Mal den neuesten Stand und es ist total nett, sich mit ihr auszutauschen und so spannend. Also jedes Mal sind wir so, wir wollen dich so viel fragen.
Ja, und wo forscht die, wenn du die kennst, in Berlin auch oder was?
Nee, in San Francisco.
Ah ja, klar.
Ah, krass.
Ums Eck.
Kommt die daher?
Die kommt aus Deutschland, aber wohnt jetzt in den USA und ihr Geschäftspartner ist auch aus den USA.
America.
Mega cool. Alter, Shoutout von uns allen an Nadja. Danke für deine Arbeit.
Wie und krass. Vor allem, dann sitzt du ja direkt an der Quelle. Also Hosis, diese Info, die ihr heute exklusiv bekommen habt, die ist quasi aus zweiter Hand. Die ist bulletproof.
Ja, geil. Also es gibt ganz viele, es gibt auch schon Studien und Paper dazu, zu beispielsweise der Pille. Aber ja, diese Infos hat sie mir auch nochmal mündlich gegeben.
So, so cool.
Wenn das Ding fertig ist, ruf mich an. Dann machen wir hier Selbsttestung.
Ich nehme dich beim Wort.
Na, ernsthaft jetzt? Ich würde es machen.
Ich stelle mir generell Menschen, du hast vorhin schon kurz angesprochen, die daran forschen, meine persönlichen Messias vor. Wie sind denn die Menschen, die daran forschen? Wie sind die so drauf?
Die sind total kompetent natürlich, also super, super schlaue Menschen, die sich wirklich auch schon seit Jahrzehnten damit befassen. Also es gibt Koryphäen in Münster tatsächlich, die seit so 40 Jahren an dem gleichen Lehrstuhl sind und da daran forschen.
Cool.
Und wirklich durch die Bank weg, also Frauen, Männer, queere Menschen,
lol,
die eigentlich gar nicht davon profitieren.
Aber es trotzdem machen.
Und es trotzdem machen. Also die Landschaft ist sehr klein, aber sehr divers.
Mega cool.
Man merkt richtig, die sind da richtig dabei und haben richtig Bock. Also man merkt denen das an. Ja, die lassen nicht locker.
Geil. Cool, dass ihr für die Menschen kämpft, dass die vielleicht irgendwann einen Durchbruch haben und wir alle davon profitieren können. Was sind denn noch so die nächsten Ziele für Better Birth Control? Was habt ihr jetzt noch vor?
Wir werden weiter uns dafür einsetzen, dass Forschung gefördert wird. Sie wird jetzt gerade schon gefördert mit ungefähr 12 Millionen Euro. Das gab es davor noch nie und das ist extrem viel Geld, aber auch wenig Geld. Also es ist
im Vergleich so.
Genau. Man kann damit jetzt keine Pille auf den Markt bringen. Das ist nur Grundlagenforschung, was damit finanziert wird. Und daran wollen wir weiter arbeiten, dass auch dieses Geld weiterfließt und nicht irgendwann abrupt aufhört.
Mhm.
Und auch die Kostenerstattung. Also dass Verhütung kostenlos wird, weil das hat die Ampelregierung nicht umgesetzt. Und das wäre natürlich ein großes Ziel von uns. Und die Aufklärung, dass wir ganz offen über Verhütung sprechen, über gleichberechtigte Verhütung, dass alle Menschen darüber Bescheid wissen.
Das wäre so cool, wenn es klappen würde. Kostenlose Verhütung für alle. Wie würde es denn konkret aussehen? Würde man sich dann in der Apotheke ein kostenloses Kondompäckchen holen können? Oder die Pille wird kostenlos? Oder wie würde das aussehen?
Also zurzeit ist es ja so, dass Frauen bis zum 22. Lebensjahr Verhütung als Kassenleistung bekommen. Also in dem Sinne ist sie dann kostenlos. Aber ab dann ist es ganz random, okay, du musst sie dann bezahlen. Also auf einmal musst du extrem viel Geld bezahlen jeden Monat.
Mhm.
Wir finden, das sollte auf jeden Fall erweitert werden. Also dass die Kassenleistung mindestens bis 30, 35, vielleicht 40 greift. Und dass vielleicht auch Männer eingebunden werden. Weil am Ende des Tages Männer zahlen auch jetzt gerade für die Kondome und zum Beispiel die Vasektomie ist auch Privatleistung. Dementsprechend, oder wenn es irgendwann die Pille gibt für den Mann, das sollte auch dann Kassenleistung werden. Und da ist unser Ansatz, dass das einfach auch Teil der Gesundheitsvorsorge sein sollte.
Also dass man quasi einfach eine Rechnung an die Krankenkasse schickt und die zahlt es zu einem zurück oder so.
Oder ein Rezept, also wie es halt vor 22 ist, was Frauen ja machen. Die gehen zur Gynäkologin, lassen sich ein Rezept ausstellen, können dann zur Apotheke die Pille abholen.
Ah, verstehe.
Mega.
Als Beispiel. Wie es dann am Ende wirklich konkret umgesetzt wird, das müsste dann die Politik oder der gemeinsame Bundesausschuss entscheiden. Aber das wäre eine Idee.
Okay, kleines Fazit. Es gibt ein paar coole Methoden, die in der Forschung sind, die in der Pipeline sind, mal weiter, mal nicht so weit. Die Pille für den Mann mit diesen Proteinblocker, die die Spermien langsamer machen, das ist schon ziemlich weit. Und dieses Gel, das hormonell verhütet, ist auch schon sehr weit. Wäre cool, wenn beides auf den Markt kommt irgendwann. Ihr werdet es erfahren, liebe Hosis. Folgt Rita auf Social Media, folgt Better Birth Control auf den Social Media Kanälen und uns, dann erfahrt ihr es.
Genau, also wenn es da was Neues gibt, liebe Hosis, erfahrt ihr es bei diesen drei Kanälen als allererstes. Und vielleicht testen wir es dann auch hier, wer weiß das schon so genau. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es schnell geht. Und Rita, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du angereist bist, dass du hier bei uns im Studio warst.
Danke euch.
Und wir sagen natürlich auch Danke an euch, liebe Hosis, fürs Zuhören.
Danke.
Und danke an...
An die Redaktion, die machen Vicky Marciniak und Alexandra Reinsberg. An die Autorin dieser Folge, Auri Sattelmeier. Danke an das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an die Socials, Lisa Lindhuber und Franzi Püschel. Die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Den findet ihr unter @imnamendehose. Und danke an den Produzenten Matthias Sautier. Das Sounddesign ist von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Danke an Lea Ruprecht, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen für unser Podcast-Cover. Im Namen der Hose ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags. Unsere heutige Podcast-Empfehlung, liebe Hosis, da schlägt mein Herz höher, mein Popkulturherz, da geht's um Musik. Auch ihr habt sich auch schon mal gefragt, wie entsteht eigentlich so ein Pop-Hit?
Tatsächlich habe ich mich das gefragt, ja.
Das ist so eine knackige Radionummer, ne? Gibt's da eine Hit-Formel dafür? Wie wird das gebaut? Ist das alles, man sagt ja immer so schön, Industry-Planned? Und wir haben jetzt Antworten darauf. Denn im Podcast-Feature, wie berechenbar ist ein Pop-Hit von Caro Matzko, wird ausprobiert, wie Algorithmen das perfekte Lied berechnen und ob ein Chart-Erfolg wirklich planbar ist am Ende.
Ja, super spannend. Es wird unter anderem auch im Praxistest getestet, wie spielt da eigentlich auch KI eine Rolle. Also super interessant. Hört euch den Podcast gern an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Tschüss.
Tschüss.
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von Puls.
Mit Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl.